Himmlischer Vater, rede du selbst zu uns, dass wir hören und verstehen und auch tun, was du uns sagen willst. Liebe Gemeinde, den Predigtext, den wir vorhin gehört haben, von der Heilung eines, der taub ist und stumm. Er wird überschrieben als einer der sinnlichsten Heilungsgeschichten des Neuen Testamentes. Und jetzt begeben wir uns einmal ein paar hundert Jahre zurück, nämlich in die Zeit Martin Luthers. Martin Luther steht auf der Kanzel und predigt über die Heilung des, wie es damals hieß, Taubstummen. Und Martin Luther schloss die Bibel, blickte in die Runde, atmete schwer und hob dann an. Und der erste Satz, den er brachte, dies Evangelium stellt uns ein Wunder vor Augen, dass Jesus an einen Menschen tat, der taub und stumm gewesen war. Diese beiden Plagen sind ja immer beieinander. Wie er alle anderen Wunder tat, so tat er auch dieses, indem er zum wahren Glauben ermahnt und vom Unglauben wegruft. Na nun werden jetzt manche sagen, mit was haben wir es denn hier zu tun? Mit einem Menschen, der organisch am Gehör erkrankt ist? Oder meint Martin Luther und legt das sofort aus auf eine chronische allgemeine Taubheit, die wir als Menschen haben, auf eine Gottestaubheit, dass wir die Stimme Gottes nicht mehr vernehmen und infolge daraus sprachunfähig werden? Sofort geht Luther in das hochaktuelle 16. Jahrhundert. Und wenn man das heute bedenkt, ist das, denke ich, nicht viel anders. Eigentlich müssten wir alle oder ich auch auf den Plätzen sitzen, die für Hörgeschädigte gemacht sind, damit wir besser hören, besser vernehmen. Aber bei vielen von uns ist da nicht das Organ erkrankt. In Deutschland etwa 80.000 Menschen, die als gehörgeschädigt oder gar taub gelten und infolge davon sprachunfähig oder nur stotternd, also stumm, so kann man sagen. Und wie das ist, wenn man das erlebt, das können wir vielleicht gar nicht nachempfinden. Ein 15-jähriger Teenager fing an, taub zu werden. Er merkte das auf einmal und er verstand nicht, was gesprochen wurde. Und als er mitbekam, dass seine Gesprächspartner frustriert waren, dann schämte er sich. Mit Beschämung, so geht das los. Und dann stellte er fest, dass seine Lautstärke seiner Stimme nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und deshalb wurde er andauernd ermahnt, lauter oder leiser zu reden. Wir kennen das vielleicht bei älter werdenden Paaren, wenn der Fernseher läuft und der eine sagt lauter, der andere sagt, mach nicht so laut. Dann merkt man schon eine beginnende Schwerhörigkeit. Und deswegen hat dieser junge Mann mit 15 Jahren das Sprechen aufgegeben und er wurde stumm. Und weil er nicht mehr mündlich kommunizieren konnte, wurde es für ihn immer wichtiger, dass er körperliche Berührung hatte, eine Bestätigung bekam, eine Hand auf der Schulter oder eine Umarmung. Er wäre dankbar gewesen, wenn ihn jemand geschubst hätte, dass er noch spüren könnte, dass er zur Menschheit gehörte. Aber die Menschen, die haben es vermieden, ihn körperlich anzufassen. Man weiß ja nicht recht, wie man mit so einem umgeht und wie er reagieren würde. Er wurde wie ein rohes Ei behandelt. Er fühlte sich deshalb auch von allen Menschen entfremdet und fragte sich, ob er auch von Gott entfremdet war. Und das ist vielleicht diese große Botschaft, die der Evangelist Markus in dieser Wundergeschichte anbringt, diese Gottesentfremdung. Die Gottesentfremdung dort am Galiläischen Meer, in der Dekapolis, so wie es geschildert wird, in diesem 10-Städte-Bund. Es waren sehr moderne Städte, natürlich auch religiös modern. Der Polytheismus herrschte vor. Es lebten dort auch Juden, aber die Mehrheit, das waren Heiden. Man könnte diese Situation fast vergleichen mit auch mit unserer hier in Deutschland. Viele Menschen, viele Gegenden, Gott entfremdet. Die Kirchen oft leer, manchmal nur 2, 3, 4 Leute und der Pfarrer. Und ich denke, wenn Jesus so einen Menschen heilt, dann wusste er, wie wichtig Berührung ist, wie wichtig es ist, einen Menschen das spüren zu lassen, ich bin da für dich. Und sie brachten zu ihm, steht hier im Text, Vers 32, einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Hier steht baten. Im Urtext heißt es, sie nötigten ihn. Sie riefen ihn um Hilfe an. So kann man dieses Verb interpretieren. Also sie haben ihn förmlich gezwungen, jetzt tu etwas an diesen Menschen. Wir haben ihn hierher gebracht. Und jetzt folgt eigentlich etwas ganz Intimes, was wir eigentlich in keiner Heilungsgeschichte so vernehmen. So steht hier im Text, und Jesus, er nahm ihn aus der Menge beiseite. Und dann legte er ihm die Finger in die Ohren, wie man sich das auch immer vorstellen mag. Er legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus. Also wir würden jetzt sagen, es ist ja eklig, ne? Gut, man weiß, dass das Spucke in der Antike als Heilmittel ja eigentlich vertraut war, das war bekannt. Jesus spuckte und nahm diese Spucke und berührte seine Zunge. Also intimer kann es eigentlich nicht gehen. Ich habe dann so nachgedacht und gesagt, wo passiert das eigentlich noch? Wo passiert so etwas bei uns? Eigentlich nur bei Paaren, die liebend vereint sind, die sich küssen. Dort wird ja auch, wenn man so will, Speichel spielt da eine Rolle. Auch wenn das ja nicht so der Fall war, so kann man sagen, dass diese intime Begegnung zwischen Jesus und dem Tauben man auf einer Basis geschah, die auf Liebe aufgebaut ist. Jesus nimmt diesen Menschen beiseite aus der Menge, als würde er sagen, das gehört jetzt nicht in den öffentlichen Bereich, sondern es ist etwas Intimes. Und Jesus berührt diesen Menschen. Und jetzt stelle ich mir diese Szene vor. Und wenn man dem Erzählfluss des Evangelisten Markus folgt, dann weiß man, dass es von einer Eile geprägt ist. Und jetzt auf einmal sind wir in diesem Vers 35 angelangt, wo der Fokus, wo die Kamera, der Spot direkt auf diesen tauben Mann und Jesus geht. Und jetzt bleibt die Kamera stehen. Und jetzt fängt sie etwas ein, was wir uns für unser weiteres Leben merken sollten. Nämlich eine Reihenfolge, woran Leben, Heil und Seligkeit hängt. Er legte ihm die Finger in die Ohren, spuckte aus und berührte seine Zunge. Es ist ein Dreiklang. Und dann geht es weiter. Es ist nur ein paar Worte. Und er sah auf zum Himmel. Und ich kann mir gut vorstellen, Jesus sieht auf zum Himmel und der Taube, da macht es ihm nach. Als wollte Jesus sagen, wie mit Psalm 121, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder um es mit einem alten Kirchenlied zu sagen, mit dieser Bitte, O Heiland, reiß den Himmel auf. Und dann seufzte Jesus. Er schluchzte oder seufzte oder stöhnte. Und jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass das Jesus mit einem Schnips gemacht hat. Er spricht dann ein Zauberwort, Hephata oder Hephatach aus dem Aramäischen, sondern man muss sich das vorstellen wie ein schwer atmender ärztlicher Handwerker. Der heilende Messias als schwer atmender ärztlicher Handwerker. Er spuckt aus, als würde er damit sagen, all diese lebenszerstörenden Mächte, ich habe das satt. Ich möchte nicht, dass Menschen darunter leiden, sondern ich möchte, dass so wie es in der Schöpfung gedacht war, siehe, es war alles sehr gut, dass Menschen das wahrnehmen, was Gott ihnen geschenkt hat, was Gott ihnen gegeben hat. Und er seufzte und sprach, Hephata, das heißt, tu dich auf, so steht hier in der Luther-Übersetzung. Eigentlich steht das im Griechischen in der Passivform, Imperativ passiv. Werde offen, öffne dich für die Wirklichkeit des Himmels. Öffne dich für die Wirklichkeit Gottes, die in deinem und meinem Leben real werden kann. Öffne dich und schau, was Gott an dir gleich tun wird. Und der Taube, der erlebt das. Es heißt, und zugleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Seine Ohren haben sich aufgetan. Wenn der Mensch knapp einen Zentimeter groß ist, dann beginnt sich das Ohr zu bilden im Mutterleib. Am 135. Tag als Embryo, da ist die Innenohrschnecke voll entwickelt. Und wahrscheinlich ist das Ohr das Letzte, was bei einem Sterbenden noch intakt ist und das er wahrnimmt. Das Ohr, ein Wunderwerk. Und jetzt beginnt dieses Ohr wieder zu hören. Und die Fessel seiner Zunge löste sich. Der Mensch, der Gott entfremdet ist, wird wieder sprachfähig. So würde es Martin Luther sagen. Ich lese es mal vor, was Martin Luther festgestellt hat über die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Die ganze Welt ist voller Sprache. Schafe, Kühe, Bäume, wenn sie blühen, sprechen Hephata. Alle Kreaturen rufen zu dir. Aber wir sind nicht würdig, einen Vogel singen und eine Sau grunzen zu hören. Soweit die deftige Sprache Martin Luthers. Wenn wir, so fährt Martin Luther fort, wenn wir Augen und Ohren hätten, so würde das Korn uns anreden. Sei fröhlich in Gott, iss und trink und gebrauche mich und diene deinem Nächsten. Ich will dir schön die Speicher füllen. Und wenn ich nicht taub wäre, so müsste ich hören, wie die Kühe sprechen bei ihrem Ausgang und Eingang. Freuet euch, wir bringen Butter und Käse. Esset und trinket und gebet anderen auch davon. Ebenso gackern uns die Hennen. Wir wollen euch Eier legen und die Vögel singen. Und seid fröhlich, wir wollen Junge hecken. Ebenso höre ich auch die Säue mit Freuden grunzen, denn sie geben uns Braten und Wurst. So sprechen alle Kreaturen mit uns. Darum sollten alle so denken. Ich will das genießen, was Gott mir geschenkt hat und anderen davon weitergeben. Vom Glauben zum Unglauben ermahnt uns dieses Wunder. So hat Martin Luther seine Predigt angefangen. Wie werden wir sprachfähig bei uns, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in unserem Land? Wie sehr trennen uns Taubheit und Sprechunfähigkeit die Menschen voneinander? Sie verstehen einander nicht, begreifen nicht, was der andere will, können sich nicht verständigen und werden obendrein sogar noch misstrauisch. Die politische Kultur oder Unkultur unseres Landes sprechen eine beredte Sprache. Menschen verstehen sich nicht mehr in den Parteien, in den Versammlungen, zwischen den Staaten, bei den Konflikten zwischen den Generationen, in der Ehe. Eine Studie hat gezeigt, dass Ehepartner im Schnitt 7,5 Minuten am Tag miteinander reden. Reicht das? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber reicht das für eine gesunde Kommunikation? Ein Auswahlmechanismus unserer Seele sorgt dafür, dass wir nur das wahrnehmen, was wir wahrnehmen wollen, was wir hören wollen und was unsere Meinung bestätigt oder was ihr ganz entgegensteht. Die Zwischentöne, die vernehmen wir nicht mehr. Und so geht es den Einzelnen, so geht es einer ganzen Kirche. Und Streiten ist nicht mal im In, Streiten über die Wahrheit. Es ist ja viel sicherer, hinter einer Mauer zu sitzen und als der anderen Meinung offen zu begegnen und sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen. Ich war kürzlich zum Motorradfahrergottesdienst in Frankenberg und da gab ein Mann ein Zeugnis und er äußerte sich kritisch über die Verkündigung in der Kirche. Man mag vieles daran gut finden, aber dann kam ein Satz, der mich tief getroffen hat. Er trifft sich nur noch in einem kleinen Kreis von Gleichgesinnten, die auch genauso denken wie er. Ich glaube, wir Christen, wir sind nicht dazu geschaffen, dass wir uns in einen Wohlfühlclub für Gleichgesinnte treffen und unsere Frömmigkeit frönen und unseren eigenen Stallgeruch gar nicht mehr wahrnehmen, sondern wir sind gerufen, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Wir sind gerufen, mit dem, der uns wert achtet, in seinen Augen, nämlich Gott selber, hinzutreten und aufzutreten wie Martin Luther und es sozusagen frei heraus, was das Evangelium ist und wie wir denken. Aber wir sind auch dazu aufgerufen, Menschen verstehen zu wollen, hörfähig zu werden. Warum denkt der andere so? Warum hat der andere eine andere theologische Meinung wie ich oder wie die Mehrheit? Verstehen wollen und verstehen lernen. Sprachfähig werden. Ich wünschte mir das wieder ganz neu für unser Land, für unsere Politiker, wo sich so vieles auch in letzter Zeit selbst in einer Partei entzweit. Ich finde das als eine sehr ungesunde Entwicklung. Die Zwischentöne vernehmen wir nicht mehr. Und wenn ich an das Drama um Corona, um Impfpflicht und Querdenker in unserem Land denke, dann habe ich das Gefühl, dass wir Deutschen uns untereinander nicht mehr verstehen. Und das ist unendlich mühsam, sich immer erklären zu müssen, warum ich so handle und warum nicht. Die Ohren scheinen verstopft zu sein durch die Einbildung, man hätte das Recht haben für sich selbst gepachtet. Wer Ohren hat, der höre. So werden wir in der Bibel oft aufgerufen. Oder vielleicht kennen Bibelkenner, des Morgens weckt er mir das Ohr, dass wir hören, wie Jünger hören. Auf die Stimme Gottes, dass wir vernehmen, auch die Zwischentöne, die Zwischenklänge unserer Zeit, dass wir sensibel werden für die Nöte des anderen, auch für die Kategorien des anderen, wo wir Menschen in Schubladen stecken, verstehen lernen wollen, das wünschte ich mir für unsere nicht nur politische oder kirchliche Strukturen, sondern auch für die unserer Gemeinde, für unsere Ehen. Meine Frau und ich, wir sind oft auch nicht einer Meinung. Wir müssen dann auch streiten um eine Wahrheit und manches stehen lassen, Kompromisse eingehen, lernen, miteinander umzugehen, anzunehmen, tolerant zu sein. Das beginnt in einer Ehe und setzt sich weiter fort in Hauskreisgruppen, in einer Gemeinde, in einem Staat und dann auch global. Und wenn das schon im Kleinsten nicht funktioniert, ja, wie soll es dann weltweit funktionieren? Was uns in diesem Wunder mit auf dem Weg gegeben wird, ist eine Ebene des Verstehens, nämlich der, ich sage es jetzt mal mit Fremdworten, der Orthodoxie des rechten Glaubens an den einen Gott. Und dann, was Jesus hier bringt in diesem Gleichnis, die sogenannte Orthopraxie, also die rechte Praxis. Orthos heißt Recht, Orthographie, Rechtschreibung. Ne? Die rechte Praxis. Er blickt, er spuckt aus. Und dann geht der Blick zum Himmel. Und nicht in diesem Sinne, Sesam, öffne dich, sondern es ist ein Schöpfungswort, was Jesus hier spricht, Hephata. Deswegen wird es auch im Hebräischen, im Originalton, so stehen gelassen und nicht ins Griechische übersetzt, wie das oftmals im Neuen Testament so der Fall ist. Es ist das Wort, was Gott selber wirkt. Gott selbst wirkt an diesen tauben und in der Folge stummen Menschen. Und Gott selbst kann auch uns öffnen. Vielleicht wäre das neue Wort, was wir in der stillen Zeit in den nächsten Tagen und Wochen sprechen, auch dieses Hephata. Werde offen. Öffne dich für die Wirklichkeit über dein Leben. Öffne dich für den, woher dir Hilfe kommt, nämlich von Gott, unserem Vater im Himmel, wo auch immer das sein mag. Öffne dich für den Nächsten. Werde sprachfähig dort, wo du Menschen aus dem Weg gehst, wo du schon kein Wort mehr lange mit deinem Nachbarn geredet hast. Wir können zwar E-Mails schreiben noch aus Treuen oder sonst wohin, aber den Weg zu unseren Nachbarn finden wir viel schwerer. Finden wir den Weg zu Menschen, mit denen wir uns verstritten haben. Suchen wir, bitten wir den Geist Gottes, dass er uns Kreativität und Fantasie schenkt, Menschen verstehen zu wollen. Lernen wir von dieser Geschichte die rechte Praxis, von der Orthodoxie zur Orthopraxie. Und jetzt kommt das dritte Wort, die Otolalie, die rechte Sprechfähigkeit, das rechte Sprechen. Denn das sagt diese Missionsgeschichte aus. Warum Missionsgeschichte? Weil sich die Kunde, so wie im Text steht, je mehr er es ihnen aber verbot, Jesus, desto mehr breiteten sie es aus. Also die Leute, die herumstanden. Und hier steht eigentlich das Wort Erkeruson im Griechischen im Imperfekt, eine stetig-ständige Handlung. Sie verkündigten es. Sie verkündigten diese Botschaft, was Gott, was Jesus an diesem Mann getan hat. Sie evangelisierten praktisch damit. Man kann sagen, eine versteckte Missionsgeschichte auf heidnischem Gebiet, auf gottlosem Gebiet. Menschen, die Gott entfremdet waren, fangen wieder an zu glauben und sehen, er hat alles schön gemacht. Und wenn wir das hören, denken wir doch sofort an die Schöpfung am Anfang, an das Buch Genesis, wo es heißt, Und siehe, es war alles sehr gut. Und hier steht im Text dieses Wort, er hat alles wohl gemacht, im Text Kalus. Schön kann das heißen, edel oder auch hübsch. Er hat alles schön gemacht. Jesus stellt die Schöpfungsharmonie wieder her. Er zeigt uns damit auf unsere eigene Erlösungsbedürftigkeit und die Tatsache, dass er richtig redet. Seine Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Er war wieder sprachfähig. Martin Luther sagt zum Schluss seiner Predigt, darum ist dies kleine Wunder dahin ausgerichtet, dass es weit ausgebreitet werden soll, damit doch alle die rechten Zungen kriegen sollten. Darum bessere sich, wer da will. Du wirst ja doch nicht erlangen, was du mit einem Geizen suchst. Du, der du offene Augen hast, bleib bei deiner Freude und lass die Welt das Herzeleid haben. Du wirst genug haben. Lassen Sie sich berühren von Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.